Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe für heute, für diesen vierten Advent, eine adventliche Gestalt aus der Bibel ausgesucht. Simeon der Wartende. Und dazu lese ich uns aus Lukas 2, den Text aus Vers 25 bis 35. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preise deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen Gedanken offenbar werden. Danke, Heiland, für dein gutes Wort. Und nun öffne es uns bitte, damit wir es uns zu Herzen nehmen. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe den Text mal wieder, meinen Predigttext mal wieder dreigeteilt. Der erste Punkt heißt: Gott hält sein Wort. Gott hält sein Wort. Das ist in unserer Zeit ja nicht selbstverständlich, dass einer sein Wort hält. Wir sind es oft genug anders gewohnt. Da tritt ein Vater unter einen Baum, auf dem Baum oben sitzt sein Sohn, ein kleiner Sohn, und der Vater sagt zu dem Sohn: Spring! Fängst du mich? Ja, spring! Ja, fängst du mich? Ja! Und dann noch einmal: So, nun spring! Fängst du mich auch wirklich? Ja! Der Sohn springt, der Vater lässt ihn fallen, der Sohn bricht sich ein Bein, der Vater fängt ihn nicht, sondern sagt: Damit sollst du ein für alle Mal gelernt haben, nicht auf das Wort eines Menschen zu vertrauen. Eine bösartige Pädagogik, eine schlimme Pädagogik. Und diese Geschichte soll sich tatsächlich so ereignet haben. Aber im Grunde ist uns das gar nicht so fremd. Denn das Misstrauen unter den Menschen ist zweifelsohne größer als das Vertrauen. Und woher kommt solches Misstrauen? Doch nur daher, weil jeder von uns schon einmal enttäuscht worden ist von einem anderen Menschen, weil er einem gegebenen Wort vergeblich vertraut hat, weil er in der Liebe festgestellt hat, ich bin hier doch nur benutzt worden. Sogar die Ehepartner tun sich manchmal ja unheimlich schwer, einander grenzenlos zu vertrauen und das Herz ganz weit aufzumachen, sich dem anderen geradezu auszuliefern mit dem, was man in seinem tiefsten Herzen denkt und fühlt. Simeon, dieser Mann heißt Erhörung. Erhörung. Ein Mann vertraut Gott. Ein ganzes Leben hat er auf den Messias Israels gewartet. Und Gott hatte ihm sein Wort gesehen, dass er ihn noch sehen würde. Und darüber ist er alt geworden, aber er wartet und wartet. Und nun sieht er Gottes Wort Fleisch geworden. Jesus, ein Kind. Der Messias, ein Kind. Der Messias, ein Kind armer Eltern, die Jesus in den Tempel bringen. Und das Kind ist man gerade 40 Tage alt, so war es damals Gesetz und Vorschrift. Dann wurden die entsprechenden Opfergaben gebracht, im Falle von Maria und Josef ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben, das Opfer der Armen. Da kommen Maria und Josef mit dem Jesuskind in den Tempel. Simeon ist vom Heiligen Geist dorthin geführt worden und sieht das Kind und sieht alle Verheißungen wahr werden. Ein Versprechen wird wahr, ein Versprechen, das Gott gegeben hat, das Gott seinem Volk Israel gegeben hat. Und alle in Israel lebten damals in der Erwartung, der Messias kommt. Denn Gott hatte es verheißen, er hatte es versprochen. Und immer wieder haben die jüdischen Propheten auf diesen einen, auf den Erlöser hingewiesen, er wird kommen, der Messias. Aber einfach war das nicht, daran zu glauben. 500 Jahre war das her, mehr als 500 Jahre, dass ein König aus dem Geschlecht Davids regiert hatte. 500 Jahre. Und trotzdem waren die Herzen voll und die Wünsche und die Erwartungen groß, dass der Messias endlich kommen würde. Ja, 500 Jahre, rechnet mal zurück. Martin Luther. Das ist so, als würden wir in dieser Zeitspanne rechnen und damit trotzdem dann rechnen, der Herr macht sein Wort wahr. Jeden Augenblick würde der Messias kommen. Das nahm man an. Das Gespür dafür lag in der Luft. So war es auch bei Simeon. Und viele hatten es ausgenutzt und sich selbst für den Messias ausgegeben. Aber jetzt sieht Simeon eindeutig und klar, keiner von denen, die so vollmundig behauptet hatten, sie würden das Volk retten, war es gewesen. Ein Kind, eingeschlagen in eine Decke, getragen als das Weihnachtsgeschenk Gottes für uns, zum Tempel gebracht. Und dieses Kind, das zeigt ihm der Heilige Geist, ist der Messias. Eine absonderliche Situation. Nie im Leben wäre Simeon von alleine darauf gekommen, dass dieses Kind der Messias sein könnte. Aber Gott löst sein Wort ein. Gott steht zu seinem Wort. Gott lügt nicht. Und deshalb kann ich die Geschichte vom Anfang eben mit dem Vater, der seinen Sohn vom Baum fallen lässt, nicht so stehen lassen und erzähle lieber noch eine andere Geschichte. Da bricht eines Nachts in einem Haus ein Brand aus und während die Flammen hervorschießen, stürzen Eltern und Kinder aus dem Haus. Entsetzt sehen sie dem Schauspiel dieses Brandes zu. Und dann bemerken sie, dass der Jüngste fehlt, ein 5-jähriger Junge, der sich im Augenblick der Flucht vor Rauch und Flammen fürchtete und in den oberen Stock kletterte. Man schaut einander an. Keine Möglichkeit, sich in so etwas hineinzuwagen, in diesen Glutofen. Und da öffnet sich oben ein Fenster. Das Kind ruft um Hilfe. Der Vater sieht es und schreit ihm zu, spring! Aber das Kind sieht nur Rauch und Flammen. Es hört die Stimme des Vaters und antwortet, Vater, ich sehe dich nicht. Der Vater ruft ihm zu, aber ich sehe dich und das genügt, spring. Das Kind springt und findet sich heil und gesund in den Armen des Vaters wieder. Er hatte es aufgefangen. So ist Gott. So, auf ihn ist Verlass. Er lässt dich nicht fallen. Ich kenne deine Situation nicht. Und ich weiß nicht, was du erwartest. Aber ich kann dir nur raten, spring hinein in das Vertrauen. In das Vertrauen. Gott fängt dich auf. Früher im Jugendkreis, der eine oder andere wird das Lied noch kennen, haben wir gesungen. Gott kennt keine Lügen. Er kann uns nicht betrügen. Er hat sich gebunden an sein Wort. Das stimmt. Gott hat sich gebunden an sein Wort. Und wo Gott ist, da ist Vertrauen. Das ist das Misstrauen zu Ende. Die Einrede des Teufels sollte Gott gesagt haben. Damit verführt er die Eva. Und den Adam hinterher verführt dann die Eva. Sollte Gott gesagt haben, das sieht Misstrauen. Aber wo Gott ist, da ist Vertrauen. Und das dürfen wir ihm glauben. Und das ist der zweite Punkt. Simeon glaubt Gottes Wort. Erst hört Simeon auf Gottes Wort und vertraut, dass Gott nicht lügt. Und aus dem Gehorchen kommt er zum Sehen und nun ist es soweit. Und da sieht er das fleischgewordene Wort Gottes, Jesus. Das Wort, das Fleisch wurde und Gestalt annahm unter uns, Gott in einem Kind. Und nun kann er sprechen, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Was für ein schöner Vers. Viele von uns werden diesen Vers kennen, auch auswendig kennen. Wir singen das immer in den Tagzeitgebeten in der Komplett. Tagzeitgebet heißt Morgengebet, Mittagsgebet, Vesper zum Abend und nachts die Komplett. Wenn wir auf Freizeit sind oder wo auch immer, versuchen wir das so zu singen. Und dann haben wir seit vielen, vielen Jahren, die Kirche seit vielen, vielen Jahrhunderten, immer gesungen, Nunc dimittis, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren. Ja, Simeon hat es getextet. Da löst sich die Spannung. Er sieht das Kind, den Messias. Die Spannung löst sich so wie bei Kindern, die Weihnachten auf das große Geschenk warten oder vielen kleinen Geschenke, wie auch immer. Hauptsache, die Bescherung kommt endlich. Jetzt ist es soweit. Jetzt habe ich, sagt sich Simeon, Jesus gesehen. Jetzt kann ich mich freuen. Jetzt sind alle Verheißungen Gottes in Erfüllung gegangen. So ist das bis auf den heutigen Tag. Jesus sehen, darum geht es. Offene Augen zu bekommen für Jesus und zu wissen, er ist der Schlüssel meines Lebens. Er ist die Basis meines Lebens. Er ist das Tor zum Leben für mich. Das sagt Simeon, ein ganz alt gewordener Mann, der eigentlich nichts mehr zu erwarten hatte. Gottes Wort sehen, vom Hören zum Sehen. Was hat er schon groß zu sehen? Das Zeichen Gottes heißt es hier. Das Zeichen. Und dies wird zum Zeichen, sagt er dann zu Maria, zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Gott kommt im Zeichen. Wir können ihn ja mit unseren Augen nicht sehen. Wir würden sofort erblinden. Wir können ihn nur im Zeichen sehen. Zu unseren Erdenzeiten kommt er zu uns nur im Zeichen. Im Zeichen des Wortes Gottes. Im Zeichen des Sakraments, in der Taufe, im Heiligen Abendmahl. Im Zeichen, dass er uns und unsere Herzen direkt anrührt und unser Gewissen scharf macht. Aber nicht in dem großen, spektakulären, da wo wir ihn immer suchen würden. Er kommt vielmehr im Verborgenen. Verborgenen. Wir würden doch viel lieber sehen, wenn Krebs geheilt würde, wenn Kranke aus dem Rollstuhl aufstehen, wenn Tote auferstehen, wenn Depressive wieder lachen, wenn Erdbeben weggebetet würden und Kriege mit geistlichem Machtwort beendet würden. Das würden wir gerne sehen. Und ich gestehe es, ich bin manchmal richtig wütend auf manche Krankheiten und klage meinem Gott, warum haben wir nicht mehr Vollmacht, um den armen Kranken zu helfen? Ich weiß, es gibt Christen, die behaupten immer, sie hätten die Vollmacht. Und jeder, der nicht gesund wird, hat dann selbst Schuld, weil er nicht genug glaubt. Das sind perverse Gestaltungen des Glaubens. Irgendeiner, las ich irgendwo von einem Pfingstevangelisten, er ging in Autorität gegen das Wetter vor. Er betete für gutes Wetter auf Deutsch, ne? Und es kam dann auch prompt, meinte man. Wenn ich mich daran erinnere, wenn wir früher nach Aalen oder nach Krelingen fuhren, zu einem großen Jugendtag, 10.000 junge Leute waren da, dann goss es manchmal in Strömen, in Strömen. Und wir fuhren dann trotzdem dahin und hofften und beteten, zitternd und zagend, dass der Herr das Wetter gut machen würde, trocken machen würde, denn das Ganze fand ja draußen statt. Und dann fuhren wir über die Ortsgrenze und auf einmal hörte es auf zu regnen. Es schien nicht gleich die Sonne, aber es war trocken. Es war trocken. Dieses Zeichen hatten die anderen natürlich im Dorf auch gesehen. Und dann nahm der Schützenverein und der Fußballverein und alle anderen Vereine das zum Anlass, ihre ganzen Vereinsfeste auf den Aalener Jugendtag zu legen. Da wussten sie, da haben wir draußen trockenes Wetter. Ja, aber wir sind da nicht hingefahren mit großer Autorität, sondern zitternd und zagend. Und ich muss es euch hier gestehen, manche triumphalen Berichte, die glaube ich einfach nicht. Manches erleben wir auch tatsächlich und staunen, was Gott tut und was Gott kann. Und wenn dann in Markus 16 steht, die Zeichen, die denen folgen, die glauben, die sind, und dann wird eine ganze Liste aufgelistet dort und wird gesagt, was dann alles passieren kann, wenn jemand glaubt. Tja, da heißt es aber dann weiter, die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Das erste Zeichen, das große Zeichen, das großartigste Zeichen überhaupt ist unser Herr Jesus Christus. Und wenn wir an den glauben, dann folgen uns auch Zeichen nach. Nicht wir laufen hinter den Zeichen her, sondern die Zeichen kommen hinter uns her. Gott sei es gedankt. Ja, ich kann mir vorstellen, wie der Simeon in seinem Warten immer wieder Gott gefragt hat. Und wie er, wenn er Tag für Tag zum Tempel gegangen ist, auf dem Weg die Frage mitgenommen hat, wird Gott heute seine Verheißung wahrmachen? Ist es heute so weit? Eine gespannte Erwartung bestimmt sein Leben. Worauf wartest du? Was erwartest du? Nimm die Frage einfach mal mit. Die brauchst du jetzt nicht im Augenblick zu beantworten. Aber nimm sie mal mit nach Haus. Und dann in deinem stillen Kämmerlein, dann finde da mal die Antwort drauf. Was erwartest du eigentlich? Ich muss von mir gestehen, ich kann schlecht warten. Und wenn der Ober irgendwo sehr langweilig und lahm ist, dann werde ich immer ganz, ganz unruhig. Dann muss meine Frau mich immer so ein bisschen festhalten. Das ist so. Aber wir sollen warten auf ihn, auf den Herrn, der kommt, auf den Herrn, der wiederkommt. Manfred Siebald singt, da stehe ich nun wie lange schon und warte allem Spott zum Hohn, dass du, Herr Jesus, endlich wiederkommst. Wiederkommst. Wie lange noch, Herr? Wie lange noch? Auch vor Gottes Thron wird diese Frage gestellt. Da stehen die Märtyrer nach der Offenbarung des Johannes um den Thron Gottes und fragen, Herr, wie lange noch? Wie lange richtest du nicht und rächst unser Blut? Das sind Fragen im Himmel, Mann, oh Mann, oh Mann. Aber auch Jesus selbst fragt seine Jünger, wie lange soll ich euch noch ertragen, wie lange soll ich euch noch dulden, ihr Unverständigen? Und ich kann unseren Herrn gut verstehen, dass er so fragt, wie lange muss ich mit euch eigentlich reden? Wie lange dauert es, bis ihr es endlich verstanden habt? Bis du seinen Willen tust, dass du endlich willst, was er will, wie lange noch? Und auf diese Frage, wie lange oder auch noch lange nicht, da gibt es eine ganz andere Antwort und die heißt so lange, das lesen wir nach in Lukas 21, da spricht Jesus vom Ende der Welt, so lange, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Bis die Fülle der Heiden eingegangen ist, bis die Mission die ganze Welt erreicht hat. Die ganze. Das kann heute in einem Nu passieren. Einmal übers Internet, ruckzuck. Früher war das abartig, da haben die Leute darüber gelacht. Gottes Plan bleibt für uns ein Rätsel. Und unsere Uhr ist nicht Gottes Uhr. Und sicher gehen die Zeiger auf Gottes Uhr anders als unsere Stunden- und Sekundenzeiger. Bis die Fülle der Heiden eingegangen ist, ist Gnadenzeit. So lange, sagt Gott. Manchem ist das zu lang. Er kann nicht warten, er will nicht warten, er greift lieber nach den irdischen Fleischtöpfen, er verspielt seine Seligkeit und Ewigkeit um ein Linsengericht. Wie lange? Solange es Gnadenzeit ist, bis Gott mit uns und mit dieser Welt zum Ziel kommt. Richtig warten lernen wie Simeon. Das ist heute dran. Einmal Gott gehört haben, einmal ihm ein Versprechen gegeben haben, irgendwann als Kind, auf einer Freizeit, bei der Konfirmation, da, als man in Not war, da, als man Gott große Versprechungen gemacht hat, wenn du mich heilst, dann will ich. Das zählt am Ende nicht. Einmal Christ geworden sein und dann nur noch die Gewöhnung, das zählt am Ende nicht. Gott hält sein Wort. Du auch. Hast du ihm nicht versprochen, ihm treu zu sein und ihm zu folgen? Was am Ende ist, das zählt. Simeon kann das mit Freude sagen. Und ich möchte euch alle mit einladen in diese Freude dieses alt gewordenen Mannes. Und mit diesem von Christus erlösten Herrn, nun lässest du deinen Diener fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. So kann man sterben. Und wer so sterben kann, der kann auch leben in Ewigkeit. Ich glaube nicht, dass dass dies ein Predigttext ist nur für alte Menschen. Das auch. Das gilt gerade uns Älteren oder den Alten ganz besonders. Wenn ich weiß, ich kann in Frieden nach Hause gehen, ich kann in Frieden sterben. Ich gehe von einem Raum in den anderen und da kann ich ihn sehen, an den ich hier schon glaube. Das ist ein gutes Sterben. Das ist toll. Und das kann man, wenn man auf den Herrn vertraut. Wenn ich durchs dunkle Todestal gehe, dann kann ich so sterben. Dann weiß ich, ich bin beim Herrn. Aber ich glaube nicht, noch einmal, dass dies ein Text nur für alte Menschen ist, sondern Simeon erscheint hier als alter Mensch, aber die Weichenstellung dazu, die ist ja lange, lange, lange vorher erfolgt. Als ihm der Herr gesagt hat, du wirst nicht sterben, bis du den Heiland gesehen hast. Ist lange vorher erfolgt. Und wohl dem, der jung ist, das Leben vor sich hat und sich dann für den Herrn Jesus Christus entscheidet. Wohl dem. Was kann der Herr da aus seinem Leben machen? Etwas Großartiges. Und nun der dritte Punkt. Simeon sagt Gottes Wort. Er hört es, er sieht es und spricht es. Ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preise deines Volkes Israel. Dieser wird gesetzt zu einem Fall und Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Er sagt Gottes Wort weiter. Er spricht aus, was er sieht. Die sprachlose Christenheit, das ist die Sünde der Kirche an der Welt. Dass wir nicht mit dazu beigetragen haben, dass jeder, der hier ist oder sonst wo ist und sich Christ nennt, in der Lage ist, seinen Glauben zu bezeugen. Das muss man doch können. Warum bist du Christ? Ja, und dann? Was kommt denn dann? Verlegenes Stottern? Üb es mal zu Hause. Wenn du es nicht kannst, dann such dir einen anderen Christen, von dem du weißt, der kann das. Die sprachlose Christenheit. Haben wir nicht einen Herrn, den wir in seinem Wort schon gesehen haben? Wir sind lahm geworden in Europa, in der Mission. Europa gleicht einer ausgebrannten Glühbirne, die nicht mehr leuchten kann. Und viele sagen, da ist kein Strom mehr da. Wir leben in einer nachchristlichen Zeit. Das ist doch alles falsch. Der Strom ist ja da, aber die Glühbirne ist kaputt. Der Strom ist so kräftig wie immer. Aber so viele sind einfach ausgebrannt, kaputt. Da muss die Heilung anfangen. Was sollen wir denn sagen? Was? Dies sollen wir sagen. Jesus, das Zeichen der Welt, das Zeichen Gottes, das Licht der Welt, ein Licht zu erleuchten die Heiden. Das war, als Simeon das sagt, ein ungeheurer Anspruch. Denn eigentlich ging es ja nur um das Volk Israel. Das wird auch erwähnt, dass sie viele freuen werden im Volke Israel. Viele aufstehen, auferstehen auch geistlich, aber dass manche auch zu Fall kommen. Zu Fall. Diesem Zeichen wird auch widersprochen werden. Aber es ist auch ein Licht für die Heiden. Ein Licht, das hineinstrahlt von Jerusalem bis nach Martini 2014. Ein Licht für die Heiden von Bremen. Und das sollen wir sagen, dass dieser Jesus unser Licht ist, an dem wir uns orientieren können und bei dem es wieder hell wird. Und das andere wollen wir wissen, dass Jesus zum Anstoß wird, zum Fall und zum Aufstehen. Ein Stein des Anstoßes, nennt es dann später die Bibel. Mancher kommt daran zu Fall, aber mancher nimmt diesen Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein für sein Lebensgebäude und bereut es nicht. Ein Anstoß zum Glauben soll es sein, nicht ein Anstoß zum Ärgernis. Leider ist er für viele auch ein Anstoß zum Ärgernis. Und so wird dieser Jesus dann, wenn wir ihn bezeugen, wenigen zum Heil, vielen zum Anstoß, aber allen zum Schicksal. Allen! Jesus ist die Schicksalsfrage unseres Lebens und dieser Welt. Jesus ist die Freude für unser Leben. Denn wir haben den Heiland gesehen und dürfen darauf warten, bis er wiederkommt und wir ihn endgültig sehen werden. Und Jesus ist doch der, um dessen Willen ein Schwert durch die Seele dringt. So wird's der Mutter Maria gesagt, Ein alter Ausleger hat an dieser Stelle gesagt, damit der heiligen Freude die heilige Dämpfung nicht fehle, wird sie gleich mitgenannt. Tja. Und damit der Segen, mit dem Simeon die Eltern Maria und Josef segnet, wird auch der Preis genannt. Der Preis, dass Nachfolge durchaus auch Leiden bedeuten kann. Leiden. Und auch das andere wird versprochen, dass keiner ungesegnet daran teilhaben wird. Wer den Heiland gesehen hat, der ist immer ein gesegneter Mensch. Und Simeon segnet Maria und Josef, die Eltern, die gar nicht wussten, wie ihnen geschah, die dieses prophetische Wort auch gar nicht richtig verstehen konnten. Und so sollen wir Gesegnete Gottes sein, die es unter dem Segen Gottes lernen, offene Augen zu bekommen für sein Wort, für unser Leben und offene Augen zu bekommen für unseren Heiland und Herrn Jesus Christus und es weitersagen. Amen. Wir hören unser Septett.